Dieser Podcast wird präsentiert von Excellence Flussreisen. Das Beste an Land und an Bord.
Das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Hallo miteinander. Ich bin der Reto Sauter, Chefredakteur von Travel News und ein extremer Gfröhrli, der immer froh ist, wenn die Temperaturen nicht allzu weit absinken. Darum wäre der Job, den mein Gast sehr lange gemacht hat, für mich definitiv nichts. Er hat zusammengezählt fast 14 Jahre am Südpol gearbeitet, bei einer Durchschnittstemperatur von etwa minus 50 Grad. Ich heiße sehr herzlich willkommen den Astrophysiker Robert Schwarz.
Dankeschön.
Robert, wir nehmen den Podcast in Flims auf, in einem beheizten Raum. Die Außentemperatur liegt bei knapp 10 Grad. Ist es dir hier fast schon zu warm?
Nein, überhaupt nicht. Eigentlich bin ich ein Sommermensch. Dann sagen die Leute immer Augen auf bei der Berufswahl. Aber da unten ist es wie auf einem anderen Planeten. Man akzeptiert es dann einfach, dass es halt kalt ist. Aber die Kälte bräuchte ich auch nicht.
Was hat dich denn ursprünglich dazu bewegt, diesen Job anzutreten am Südpol?
Also es war reiner Zufall. Ich war ein Jahr in den USA nach dem Vordiplom, war dann zurück im Hauptstudium in München und musste ein bisschen Geld verdienen, hatte am Max-Planck-Institut für Physik einen Studentenjob. Und ich musste meinen Professor was fragen. Und der telefoniert. Und ich lese gelangweilt die Aushänge am Gang. Und bis er endlich fertig ist, und da war einer dabei, für ein Jahr an Südpol zu gehen. Und ich dachte, Antarktis, Südpol, Wahnsinn. Also so, da kommt man ja als Normalsterblicher sonst nie hin. Und fand es super interessant. Teil der Voraussetzungen hatte ich noch nicht gehört, aber ich habe mir gedacht, das kann man vielleicht sich ja aneignen und ein paar Jahre mit Diplomarbeit verbinden. Und habe eine E-Mail hingeschickt, ob ich mehr Informationen haben kann. Und dann kam so ein Einzeiler, ich soll einen Lebenslauf schicken und drei Referenzen angeben. Dann habe ich das gemacht und eine Woche später kam dann so ein Jobangebot. War Wahnsinn. Habe mein Studium unterbrochen, war mein erstes Jahr unten, habe dann gleich noch ein Jahr drangehängt, weil Studium war sowieso unterbrochen. Und dann habe ich fertig studiert und dann waren es insgesamt 5 Sommer, 15 Winter, die ich da unten verbracht habe.
Also es war eigentlich ein Zufall, wenn man so will. Du hattest irgendwie nicht das schon von langer Hand geplant, dass das mal dahin führen
sollte?
Nein,
also es war irgendwie so, also ich meine Antarktis, Weltraum, das war natürlich immer so ein Traum, aber ich bin da nicht hin und habe gesagt, ja, das mache ich jetzt, sondern das habe ich halt gesehen und habe gedacht, wow, das klingt super interessant.
Dann hast du das Jobangebot gehabt und gewusst, ja, dann gehe ich, dann ist mein Termin. Wie hast du dich da vorbereitet?
Ja, es war eigentlich gar nicht viel Zeit, weil das war dann schon 5 Wochen später ging es los. Und also in den USA, da hat man dann, ich habe natürlich dann so eine Einführung in das Teleskop, das ich damals betreut habe, bekommen. Und man hat die anderen Überwinterer kennengelernt. Damals war man noch in dem Dom, das war die zweite Antarktisstation, also am Südpol. Und da waren noch 27 andere, die überwintern sollten. Die gab es dann so ein Kennenlernwochenende. Wir haben Feuerwehrausbildung gemacht, weil wir unsere eigene Feuerwehr sind. Und dann war ich noch so 2 Monate an der Uni und habe sozusagen einfach eine Einführung in das Experiment bekommen. Und dann war ich das erste Mal unten und habe mir super getaugt.
Und war es ein Schock, als du da irgendwie angekommen bist? Weil das kann man sich ja nicht so genau vorstellen, wie das dann wird. Oder besser gesagt, man stellt sich's vor, aber die Realität sieht dann vielleicht anders aus.
Also als ich aus dem Flugzeug bin, das war Anfang vom Sommer, da war es so um die minus 40 oder so. Und dann, das ist schon mal, denkt man, wow, ist schon ganz schön zapfig hier. Wie wird das erst im Winter? Und aber ich sag, also in gewisser Weise gewöhnt man sich auch an die Kälte. Aber es hat dann gut geklappt.
Wenn du jetzt zurückblickst, gab es so die größte Herausforderung für dich über all die Jahre, die du da warst, die dich bis heute irgendwo auch begleitet?
Also jetzt von Herausforderungen, ich fand es, wenn ich jetzt auch die ganzen Vorträge hier höre, dann denke ich mir immer, wow, was die Leute alles machen. Aber Karl, der läuft halt auf die Berge und es macht ihm Spaß und mir hat der Spaß gemacht. Und also für mich war das jetzt keine Belastung und sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Also ich bin jetzt kein Masochist, der sagt, das war jetzt furchtbar, mache ich gleich nochmal. Und mir ist es einfach super einfach gefallen und ich hatte eine gute Zeit. Der Job war interessant, das war genau das, ich bin so ein Schraubenzieher-Lötkolben-Physiker und das war genau mein Job da unten. Und das hat Spaß gemacht und die Polarlichter alleine waren es dann schon immer wieder wert, runterzugehen. Und auch die Community, die sich da bildet, also die Gruppe, mit der man da überwintert. Man wächst ja doch sehr eng zusammen, wenn man da 12 Monate am Stück zusammen ist. Und es ist auch, jeder ist ja doch vom anderen irgendwie abhängig.
Genau, da kommen wir sicher auch später noch ein bisschen konkreter dazu. Wie hast du die Kälte angenommen bei deinen ersten Besuchen?
Ja, man flugt eigentlich jeden Tag drüber, gerade wenn man irgendwas draußen arbeiten muss, so Hände und Kopf, Gesicht sind so die Schwachstellen und gerade also die Finger habe ich mir so oft angefroren, wenn man halt draußen irgendwas arbeitet, es geht ratzfatz. Und weiß man, jetzt haben wir sich wieder die Finger angefroren, aber das ist nicht so wie beim Bergsteiger, dass es dann irgendwann schwarz wird, sondern dann geht man halt wieder rein und dann ist es dann angenehm, wenn der Schmerz nachlässt und dann geht schon wieder.
Und wie beeinflusst die Kälte, auch die lange Dunkelheit, die Arbeitsweise, wie kann man sich da adaptieren?
Ja, insofern, dass man also viele Sachen nur im Sommer machen kann. Also als die Station, die neue, gebaut wurde, es hat sich über 10 Jahre hingezogen, weil eben Außenarbeiten, das geht nur wirklich im Sommer. Ein Kran kann man nur benutzen, wenn es wärmer als minus 40 Grad ist. Und da ist natürlich dieses Fenster recht eingeschränkt, auch für, wenn man ein neues Teleskop aufbaut. Da hat man halt nur den Sommer Zeit, weil da braucht man dann auch einen Kran. Und auch nur im Sommer wird eben Material eingeflogen. Und hat das muss halt eben alles im Sommer passieren. Und dadurch ist man schon sehr eingeschränkt.
Welches war die extremste Temperatur, die du in deinen Wintern erlebt hast?
Minus 80,4 ohne Windchill. Also wir geben Windchill gar nicht mehr an, das ist sowieso wurscht. Aber minus 80,4 war das Kälteste, was ich erlebt habe.
Und spürt man da überhaupt noch einen Unterschied zwischen minus 60 und minus 80?
Ja, doch, spürt man schon. Also es ist auch so, dass ich ursprünglich gedacht habe, okay, wenn da die Sonne untergeht, dann wird es immer kälter, kälter, kälter. Und dann, wenn irgendwann die Sonne wieder da ist und ein bisschen Kraft hat, wird es wieder wärmer. Aber wir haben selbst im Winter Temperatursprünge von 25 Grad am Tag teilweise, weil wir eine sehr starke Inversionslage haben. Und wenn also der Wind die oberen wärmeren Schichten mit den kalten Bodenschichten durchmischt, dann ist auf einmal warm und man geht in der Früh zum Teleskop und denkt, wow, zapfig, alles zu, Anorak, und dann abends geht man zurück und denkt, also warm, macht Anorak auf und schaut, ja, ist nur noch minus 40 Grad, ja, ist halt 25 Grad wärmer als in der Früh. Und also
man nimmt es wahr.
Man nimmt es wahr, ja.
Kannst du uns einen typischen Tagesablauf während eines Südpolwinters beschreiben?
Also mit dem Tagesablauf ist es schwierig, weil der Tagesablauf da unten ja ein Jahr ist. Wir haben ja nur einen Sonnenuntergang, einen Sonnenaufgang pro Jahr. Aber im Prinzip, also bei mir hat es den Zeitplan im Prinzip das Teleskop bestimmt. Jetzt das letzte Teleskop, das ich für 9 Jahre betreut habe, das ist 42 Stunden gelaufen. Dann wurde es 6 Stunden wieder runtergekühlt. Selbst Antarktis, Südpol ist nicht kalt genug, sondern wir betreiben das also ein Viertel Grad über dem absoluten Nullpunkt. Und in diesen 6 Stunden konnte ich im Prinzip Außenarbeiten am Teleskop machen, ohne jetzt die Beobachtungen zu beeinflussen oder irgendwelche Reparaturen vorzunehmen. Wenn natürlich irgendwas während der Beobachtung kaputt ging, dann musste man da gleich ran. Aber so kleinere Sachen konnte man da machen. Und das war also auf jeden Fall eine Zeit, die ich immer am Teleskop sein musste. Und dazwischen war meine Aufgabe einfach zu schauen, dass das Teleskop läuft. Ich habe irgendwie Sachen vorbereitet für Reparaturen oder Sonstiges. Und so in der Früh das Erste, was ich gemacht habe, ich hatte auch selbst in meinem Zimmer einen Computer, wo die wichtigsten Teleskopdaten drauf waren, dann gleich einmal drauf geschaut, alles im grünen Bereich, okay, dann kann man erstmal Zähne putzen, aufs Klo gehen und dann das Gleiche auch am Abend nochmal fürs Letzte. Und ansonsten, der Uni war jetzt egal, ob ich jetzt 2 Stunden am Tag arbeite oder 20, das Teleskop sollte laufen oder musste laufen und die Daten mussten rausgehen. Und manchmal waren es halt auch nur 2 Stunden, manchmal waren es auch 20.
Kannst du für Normalsterbliche erklären, was du genau erforscht hast, da mit welchen Absichten?
Also die letzten 2 Teleskope waren Mikrowellenteleskope, mit denen wir das Nachleuchten des Urknalls beobachtet haben. Je weiter wir ins Weltall schauen, desto weiter schauen wir in die Vergangenheit. Und das älteste Signal, was wir auffangen können, ist 13,8 Milliarden Jahre unterwegs. Wir schauen also auch 13,8 Milliarden Jahre in die Vergangenheit und sehen im Prinzip das Babyuniversum, als es gerade mal 380.000 Jahre alt war. Und dieses Signal ist im Mikrowellenbereich und das ist der Grund, weshalb wir da unten sind, weil Mikrowellen werden perfekt von Wassermolekülen absorbiert. Deswegen hat man die Mikrowelle für die Küche erfunden, weil Essen, Getränke enthält alles Wasser. Die Mikrowellen werden von diesen Wassermolekülen absorbiert. Das Essen erwärmt sich, aber die Mikrowellen sind weg. Das heißt, wenn ich hier irgendwo versuchen würde, Mikrowellenastronomie zu betreiben, dann kommt nichts am Boden an, Luftfeuchtigkeit, Wolken und so weiter. Also ich muss irgendwo hingehen, wo es extrem trocken ist. Noch besser wäre Weltall, aber es ist natürlich dann nochmal ganz andere Preisliga und nochmal viel schwieriger. Und was uns interessiert da unten speziell ist, also niemand in Wissenschaftskreisen zweifelt an dem Urknall, aber es gibt so ein paar Probleme mit der Urknalltheorie, die man sehr elegant lösen oder die sich sehr elegant lösen lassen, wenn man annimmt, dass sich innerhalb der ersten Sekunde das Frühuniversum kurzzeitig exponentiell ausgedehnt hat. Sogenannte Inflation. Und wir versuchen jetzt, das ist halt eine Theorie, und wir versuchen jetzt einen experimentellen Hinweis für diese Inflation zu finden. Und im Moment ist so das der heilige Gral der Kosmologie. Das sind also einige Experimente, die versuchen, das nachzuweisen.
Also das Teleskop hat dein Leben da bestimmt, deine Stunden, deine Wochen, deine Monate. Was macht man sonst? Was tut man, wenn es sich mal nicht ums Teleskop dreht? Stichwort Hobbys oder Ablenkung?
Also wir haben so 10 Stunden am Tag Internet, davon sind 4 Stunden brauchbar. Das ist auch schon so ein bisschen heilige Zeit, dass man mal so sehen kann, was in der Außenwelt vor sich geht. Also mittlerweile mit diesen 4 Stunden, da kann man auch mal was streamen. Ich habe immer Radiosendungen runtergeladen, die ein Spätzl von mir am Uniserver in München hochgeladen hat, dass ich zumindest so 8 Stunden am Tag Radio hören konnte. Weil dann wusste ich auch genau, wo die Staus in München waren. Ich hatte immer verschiedene Projekte. Eins meiner Hobbys war natürlich die Fotografie der Polarlichter, dann da so Timelapse zu machen. Die ganze Fotografie da unten ist auch nicht einfach, eben eine Kamera für mehrere Stunden, teilweise mehrere Tage oder mehrere Wochen bei diesen Außentemperaturen zu betreiben. Dann sind natürlich Gesellschaftsspiele, solche Sachen sind hoch im Kurs, und natürlich auch Sport. Wir können draußen keinen Sport mehr machen, weil man würde sich die Lunge anfrieren, wenn man zu tief einatmet. Mhm. Aber in der neuen Station haben wir mittlerweile eine fast normal große Turnhalle, können also Volleyball spielen, Basketball. Es gibt einen Fitnessraum. Und es ist eigentlich so, dass jeden Abend irgendwas ist. Also es wird nicht langweilig. Also jeder hat irgendwie mal eine Idee, oh, machen wir das oder eine Movie Night. Also Fernsehen gibt es nicht, aber es gibt ein paar tausend DVDs unten oder ein paar hundert DVDs. Und mittlerweile hat jeder etliche Filme auf seinen Laptops dabei oder Festplatten. Und da ist also immer irgendwas gegeben, muss dann irgendwie, ja, machen wir das. Also
was isst man am Südpol oder was kocht man?
Es hängt von den Köchen ab. Also erstmal ist alles eingefroren. Das ist natürlich einfach, lässt man einfach draußen. Wir haben beheizte Kühlschränke. Die müssen, also alles, was nicht einfrieren darf. Und wir haben auch normale, also handelsübliche, begehbare Gefrierschränke auf minus 18 Grad, die sozusagen zum Vortauen dienen, weil wenn das Essen mit minus 50, minus 60 Grad reinkommt, dann muss das erstmal da so ein bisschen sozusagen sich aufwärmen auf minus 18, dass man das dann relativ schnell dann in der Küche verbrauchen kann, sonst muss man halt 4 Tage warten. Also der Koch muss immer vorplanen, was er kocht. Aber Essen eigentlich hängt vom Koch ab, aber meistens gut. Also.
Dieser Podcast wird präsentiert von Excellence. Buchen Sie Flussreisen mit stilvollem Komfort, bester Küche und wertvollen Begegnungen auf excellence.ch.
Du hast vorhin schon die Gemeinschaften angesprochen, wie man da sich auch im Team bewegt, verhält. Wie schafft man es, Beziehungen aufzubauen in dieser Abgeschiedenheit mit zum Teil völlig fremden Menschen, mit völlig anderem Hintergrund?
Also das geht relativ schnell, also man lernt die kennen, und das ist auch was mir sehr einfach gefallen ist. Also ich habe immer eine gute Beziehung zu jedem aufbauen können. Es gibt auch, ich meine, es ist nicht nie mit jedem Best Friend, das auf jeden Fall nicht, aber das war eigentlich nie ein Problem. Ich bin mit allen Leuten immer gut ausgekommen, und natürlich hat man dann auch seine engeren Freunde, mit denen man dann natürlich nochmal mehr macht. Aber im Prinzip ist es doch eine recht homogene Gemeinschaft, trotz der Hintergründe, aber das spielt da unten überhaupt keine Rolle. Also man ist einfach da unten, es sitzt da sozusagen alle im gleichen Boot, und alle müssen durch den Wind dadurch. Und auch beim einmal in der Woche ist große Station sauber machen, und da ist es egal, ob das jetzt der Arzt ist oder die Astrophysiker oder sonst irgendwas. Wir haben dann das teuerste Reinigungsteam wahrscheinlich, aber da macht jeder halt irgendwas, und das wechselt dann auch immer durch. Und ne, es ist also wirklich... es gibt auch keinen Animateur da unten, der sagt jetzt machen wir das und das, sondern das steht und fällt mit den Leuten und mit der Gemeinschaft.
Haben sich da auch viele Freundschaften ergeben, die jetzt gehalten haben?
Auf jeden Fall, also die Freundschaften auch. Und wir haben ja auch, also der Frauenanteil ist gering, aber es gibt Frauen unten, im Sommer ungefähr ein Drittel, im Winter ein Sechstel. Es finden sich natürlich dann auch viele Partnerschaften zusammen. Und also man muss sagen, der Großteil dieser Partnerschaften, die haben Bestand. Also ich bin nächste Woche jetzt auf einer Hochzeit von 2 vom Südpol.
Ach, super, super. Das gibt's also auch. Quasi ja. Südpol-Hochzeit.
Ja,
nicht
es gab
am
sogar
Südpol so, gefeiert, sondern...
Es gab sogar Hochzeiten da unten
auch. Tatsächlich?
Also, ja, das ist gerade in Alaska, wo wo die Besiedlung etwas dünner ist, kann man sozusagen als normaler Bürger sich sozusagen so ein Zertifikat aus dem Internet runterladen, dass man auch Hochzeiten abhalten darf. Also die sind dann auch gültig.
Ja, tatsächlich.
Und das haben dann Leute, es gibt ja immer welche, die dann auch aus Alaska da unten sind. Und es gab also auch schon Hochzeiten am Südpol.
Ah, toll. Toll. Wann warst du jetzt letztmals am Südpol?
2019.
Und hast du vor, nochmals hinzugehen oder wie schaut das aus?
Also Südpol ist nicht in der Planung. Ich bin immer noch in der Antarktis, also an den Küstenregionen auf Schiffen unterwegs. Aber Südpol erstmal nicht. Also ansonsten würde mich eher reizen, nochmal vielleicht auf die Neumayer-Station zu gehen, mal was anderes zu sehen. Vielleicht auch mal ein bisschen eben diese Pinguine, das Leben dort, weil bei uns gibt es gar nichts.
Wann hast du dich entschieden oder warum hast du dich entschieden, vom Südpol ein bisschen Abstand zu nehmen?
Ja, ich meine, das letzte Teleskop habe ich für 9 Jahre hintereinander betreut. Also ich war im Prinzip von 2010 bis 2019 den Großteil der Zeit da unten. Also 10, 11 war ich 12 Monate unten, dann hatte ich 2,5 Monate frei, 9,5 Monate unten, 2,5 Monate frei, 9,5 Monate unten. So ging das 9 Mal hintereinander und man verzichtet natürlich auf viele Sachen auch da unten. Und irgendwann muss man nachholen und jetzt bin ich in der Nachholphase und jetzt muss ich halt mal Sommer ein bisschen nachholen.
Du hast erzählt, insgesamt 14 Jahre fast am Südpol hast du verbracht. Was haben dich diese Erfahrungen fürs Leben gelernt? Was nimmt man da mit für den Alltag auch wieder in Deutschland?
Ja, man lernt bestimmte Sachen wieder sehr viel mehr zu schätzen. Also banale Sachen wie also mal jeden Tag duschen. Was es da unten nicht gibt, einfach mal in den Supermarkt zu gehen, sich irgendein frisches Obst zu kaufen, was es da unten auch nicht gibt. Und natürlich auch, also es war, wie gesagt, das war mein Job. Mir hat das wirklich Spaß gemacht. Also das, und ich habe auch gemerkt, also ja, mir ist es einfach gefallen. Also wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, sonst hätte ich das nicht so oft gemacht. Und ich habe gemerkt, ich kann also in so einem Team sehr gut bestehen. Ich komme mit jedem aus und ich dachte eigentlich, ja, so. Was mich reizen würde, wäre noch Weltraum. Das würde mir noch Spaß machen. Das ist ja ungefähr genauso wie Südpol. Ich habe immer gesagt, ja, Wintern am Südpol ist Space for the Poor. Und hatte mich dann 2008 auch bei der ESA beworben. Bin auch unter die letzten 2% gekommen, aber hat dann nicht gelangt für die letzten 2 Runden. Aber wie gesagt, es ist, der Südpol hat einfach mein Leben bestimmt. Also auch jetzt noch meine Arbeiten, was ich jetzt noch mache, es hat alles irgendwie Bezug zur Antarktis und ich bereue es nicht, ich würde es wieder so machen.
War es für dich schwierig, jeweils wieder zurückzukommen dann nach deinen Aufenthalten oder hast du dich im Gegenteil gefreut, dass jetzt wieder was anderes kommt?
Naja, schwierig war es überhaupt nicht. Also wenn ich unten war im Winter, ich hätte sofort in den nächsten Winter gehen können, ich hätte nicht den Sommer unten sein wollen. Also Winter war 1000-mal besser, weil weniger Leute und dann hat man natürlich die Polarnacht, also da unten habe ich die Polarnacht geliebt. Ich fand 21. Juni, Mittwinter, fand ich furchtbar, dass schon die Hälfte vom Winter vorbei war und schon in 3 Monaten die Sonne wieder aufgeht. Hier auf der nördlichen Hemisphäre ist genau andersrum, finde ich den 21. Juni auch furchtbar, aber dass die Tage schon wieder kürzer werden und der Sommer noch nicht mal angefangen hat, so richtig. Und da war es einfach, da habe ich das genossen und ich hätte also von Winter in den nächsten Winter gehen können. Aber es war auch so, dass wenn ich in Neuseeland aus dem Flugzeug gestiegen bin, dann war die Antarktis weit weg, aber auch andersrum. Also bei mir ist irgendwie so, dort wo ich bin, da bin ich und da mache ich das Beste draus. Also ich denke jetzt nicht immer, oh, wie schön wäre es jetzt da und da zu sein. Und deshalb ist es mir auch, glaube ich, nochmal einfacher gefallen, weil wenn ich jetzt da unten sitze und jetzt wäre es schön da zu sein und auf dieser Insel an dem Strand zu liegen und das, dann ist natürlich das anders. Sondern habe ich gesagt, okay, das mache ich halt dann danach. Jetzt bin ich da, jetzt mache ich das Beste draus. Was kann ich hier machen? Jetzt mache ich das Beste draus, wo ich eben gerade bin.
Du hast vorher kurz schon das Naturschauspiel angesprochen. Saugt man das dann immer wieder neu auf? Oder oder genießt man es? Oder wie läuft das dann?
Ja, es kommt auch drauf die Leute drauf an. Also bei mir war es schon so. Aber es gibt auch Leute, die sagen, jetzt habe ich schon mal gesehen, jetzt gehe ich nicht nur mal in die Kälte raus. Also es gibt auch Leute, die sind dann monatelang in der Station, die halt irgendwie sonst nicht raus müssen. Aber ich war im Schnitt so am Tag 1,5 Stunden draußen, egal bei welchem Wind und Wetter. Und ich habe, also jedes Mal, wenn Polarlichter waren und gerade also so ein größerer Sturm, ich meine, es gibt dann schon, wenn irgendwie so schwache sind, wo man am Anfang im ersten Jahr noch, wow, Polarlichter und sowas, und dann schaue ich nur drauf, ja, das kann besser werden. Also da habe ich schon bessere gesehen. Aber wenn so ein richtiger Polarlichtausbruch kommt, ja, da war ich draußen. Auf jeden Fall.
Kann man das überhaupt miteinander vergleichen? Jetzt deine Eindrücke mit jemandem, der in den hohen Norden fährt und da die Polarlichter sieht, oder ist das dann doch ein großer Unterschied?
Nee, kann man absolut vergleichen. Das ist genau das Gleiche. Also ja. die Physik dahinter ist genau das Gleiche. Es ist sogar so, wenn im Norden was passiert, zur gleichen Zeit passiert im Süden was. Und Nord- und Südpol an sich kann ich jetzt nicht vergleichen, weil an einem ist Tag, am anderen ist Nacht. Ich brauche natürlich die Dunkelheit dazu. Aber man ist auch mal über entsprechende geografische Breiten geflogen im Norden und im Süden, wo es auf beiden Seiten Nacht war, und hat Bilder gemacht von den Polarlichtern. Und es ist auch im Groben so ein Spiegelbild, was natürlich jetzt erstmal verwunderlich ist, wow. Aber im Prinzip sind ja die gleichen Feldlinien, die diese Polarlichter sozusagen leiten. Und insofern ist es dann, ja, macht es eigentlich Sinn. Aber genau das Gleiche. Also
bei Schweizer Reiseveranstaltern gibt es momentan einen Riesenboom von Reisen in den Norden, und die hängen eben auch mit den Nordlichtern zusammen, weil viele Menschen diesen Traum, diese Sehnsucht haben, mal dahin zu reisen und das zu erleben. Ich nehme an, das kannst du voll nachvollziehen, diese Absolut. Begeisterung, diesen Hype.
Absolut. Und da muss ich aber auch sagen, also die meisten Leute, die das erste Mal Polarlichter sehen, sind wahnsinnig enttäuscht, weil man sieht immer diese wahnsinnig tollen Bilder. Das ist wie, wenn man tauchen geht, man hat diese wahnsinnig bunten Bilder, dann geht man runter und nach 10 Metern ist alles nur noch blau-grau. Und so ist es ein bisschen mit Polarlichtern auch. Also wenn ich die mit bloßem Auge sehe, wir können halt bei geringer Intensität keine Farben sehen. Nachts sind alle Katzen grau, dieses schöne Sprichwort. Und es trifft auch für Polarlichter zu. Also wenn die nicht sehr intensiv sind, dann sehe ich erstmal nur so einen gräulichen Schleier. Und dann sind natürlich die Leute erstmal furchtbar enttäuscht, weil die erwarten diese wunderbaren, bunten Bilder. Da ist mittlerweile so mit den neueren Handys, dass man einfach selbst, man muss nicht mal ein Foto machen, aber selbst wenn man durchs Display schaut, sieht man schon mal mehr Farben. Und bei den größeren Ausbrüchen, die jetzt auch wieder häufiger werden, weil wir auf Sonnenmaximum zugehen, also nächstes Jahr soll es Maximum sein, der Sonnenaktivität geht durch so einen 11-Jahres-Zyklus, da kann man dann auch selbst mit bloßem Auge die Farben sehen. Und was ich natürlich mit dem bloßen Auge sehe, ist die Bewegung. Und so die Faustformel ist, je heller, desto schneller. Und wenn ich also wirklich so einen Ausbruch habe, das ist Wahnsinn, was da ist, wie so ein Feuerwerk am Himmel. Also wenn ich halt so ein Bild sehe, dann ist das irgendwie, ja, ist ja nur so statisch, aber in Wirklichkeit ist es also wirklich dynamisch. Und selbst wenn ich die Farben nicht sehe, ich sehe diese Bewegung und diese feinen Linien oder sowas, die dann einfach verschwimmen oder auswaschen, wenn ich jetzt ein Foto mache, selbst ein paar Sekunden belichte.
Ein anderes touristisches Thema in Bezug jetzt auf die Antarktis sind Expeditionskreuzfahrten, die zum Teil auch kontrovers diskutiert werden. Soll man dahin eben auch mit Touristinnen und Touristen? Soll das den Forschern vorbehalten bleiben? Wie ist deine Meinung?
Also ich bin ja selber auf so Expeditionskreuzfahrtschiffen unterwegs, als hauptsächlich Lektor, manchmal sogar als Expeditionsleiter aushilfsweise. Aber ja, es ist kontrovers, und ich muss sagen, es nimmt mittlerweile überhand. Also es sind einfach jetzt zu viele Schiffe, die Schiffe sind zu groß. Das war so bis 2018, war so die goldene Zeit der Antarktis. Das heißt, da gab es 25 Schiffe, jetzt gibt es 70 Schiffe. Und die Chinesen wollen jetzt auch irgendwie noch auf diesen Markt. Ich meine, man kann es niemandem verübeln, aber irgendwann ist es natürlich da unten auch extrem fragile Umwelt. Und irgendwann kann die das halt nicht verkraften. Es gibt sehr, sehr strenge Regeln dafür. Also die Schiffe, die dürfen nur maximal 199 Gäste haben, wenn die überall ihre Anlandungen machen. Es dürfen immer nur maximal 100 Gäste an Land sein. Also das ist also wirklich alles sehr reglementiert, und das ist auch gut so. Allerdings im Moment, es wird einfach, ja, es wird zu viel.
Also eine gefährliche Entwicklung in deinen Augen.
Eine gefährliche Entwicklung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, also die Leute, die mal da unten waren und die Möglichkeit gehabt haben, das zu sehen, die sind alle eigentlich baff und Wahnsinn. Und dann ist es natürlich auch so, dass man irgendwas, was man kennt, auch viel bereiter ist zu schützen, als wenn das irgendwie was ist, so was über 10.000 Kilometer weg ist. Ja, das ist wie, wenn ich jetzt einen Flüchtling habe und man sagt, man kennt so das persönliche Schicksal, dann denkt man auch, ja, ich muss dem doch helfen, ich muss den aufnehmen und sonstiges. Und wenn man so einen persönlichen Bezug hat, dann ist das natürlich ganz was anderes, als wenn es irgendwie nur weit weg ist. Und deshalb ist es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite Leute, denen das zu zeigen, also das ist wirklich Wahnsinn. Die Tierwelt, das Eis und so weiter, und die Leute sind auch alle wahnsinnig baff und ehrfürchtig danach, nach so einer Fahrt, ja.
Robert, wir kommen bereits zum Ende unseres Gesprächs, und am Schluss fange ich immer drei Sätze an, die ich dich bitten würde, für mich zu beenden. Was ich nach meinen Südpolaufenthalten überhaupt nicht vermisste, war?
Das ist schwierig. Ja, also ich musste jetzt nicht irgendwie pendeln oder sowas. Das habe ich überhaupt nicht vermisst. Also dass ich da irgendwie, ich war immer froh, dass ich bin einmal im Jahr um die halbe Welt gependelt, aber dass ich nicht jeden Tag in die Arbeit pendeln musste, da war ich froh. Also wenn ich im Flughafen ausgestiegen bin und dann den ganzen Verkehr gesehen habe, habe ich gedacht, super, dass ich da immer zu meinem Teleskop hinlaufen konnte und da nicht immer irgendwie Auto oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen musste oder sonst irgendwas.
Die Körperteile, die besonders gut vor Kälte geschützt werden müssen, sind?
Ja, so im Schrittbereich.
Ist das heikel?
Ja, also es ist, und natürlich, also wie gesagt, die Rumpftemperatur ist wichtig, aber also wie gesagt, es ist nie die Hände und Gesicht. Es wird manchmal so richtig kalt, aber irgendwie, dass man so richtig unterkühlt ist, ja, weil man jetzt so lang draußen war, man ist ja immer, ein Gebäude ist immer irgendwo in der Nähe. Und man kann dann irgendwo reingehen und sich wieder aufwärmen, aber eben die Hände, das sind so diese Extremitäten, die werden schnell mal kalt und auch extrem kalt und man hat auch dann Erfrierungen sehr schnell dran. Aber irgendwie dieses Gefühl, dass ich jetzt super, super, super kalt bin, weil ich eben tagelang einfach unterkühlt bin, das hat man da unten nicht, weil man dann einfach irgendwo wieder reingeht.
Und ganz zum Schluss, meine nächste Reise geht nach?
Meine nächste Reise geht wieder in die Antarktis.
Tatsächlich?
Ja.
Wann ist es soweit?
Im Januar.
Robert Schwarz, vielen Dank, dass du dir für Travel News Zeit genommen hast. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute.
Dankeschön.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Der nächste Travel News Talk gibt es heute in einer Woche. Ciao miteinander.